Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Diesmal setzen wir fort, was wir im letzten Podcast begonnen haben, das Thema inhärent sicheres Konstruieren. Darüber rede ich heute auch wieder mit Matthias Schulz, dem Geschäftsführer der HiQ-Tex GmbH aus Aalen. Hallo Matthias.
Hallo Jan.
Schön, dass du wieder dabei bist und wir uns weiter über inhärent sicheres Konstruieren unterhalten können heute. Nochmal im kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Da gab es ein paar spannende Dinge für mich, dass zum Thema Maschinensicherheit oder sicherem Konstruieren aus deiner Sicht und nicht nur aus deiner Sicht, sondern aus normativer Sicht zum Beispiel Ergonomie dazugehört. Da war ich schon mal sehr verblüfft. Und der Knaller war am Schluss die Aussage, Klimaschutz ist ein Maschinensicherheitsthema. Da bin ich immer noch ganz platt und bin jetzt total gespannt, wie du mir das jetzt irgendwie mal hier näher bringen kannst, diesen Zusammenhang.
Ja, Klimaschutz erfordert ja energieeffizientes Verhalten oder auch energieeffiziente Produkte. Was ist Energieeffizienz? Es bedeutet, ein gegebenes Ziel oder eine bestimmte Aufgabe mit möglichst geringem Energieeinsatz zu erreichen. Ein Weg, das zum Beispiel zu tun im Maschinenbau, ist konsequenter Leichtbau. Denken wir auch an die E-Autos jetzt. Am erfolgreichsten in der Reichweitenverlängerung sind ja die, die wirklich auf ein völliges Redesign auch des Maschinenkörpers, also des ganzen Chassis setzen, die alle Materialien rausschmeißen, die unnötig schwer sind. Ne? Mhm. Also Leichtbau ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und ein anderes Prinzip ist, dass man grundsätzlich weniger Antriebsleistung versucht zu installieren. Ja, also wenn ich gerade an unsere Autos denke, ist natürlich ein Reizthema. Mhm. Viele davon sind ja viel zu stark für das, was die eigentlich tun. Wenn du überlegst, dass du doch selten mal auf der Autobahn mit 200 Sachen überholen willst und meistens nur im Stadtverkehr mitschwimmen möchtest oder auf der Landstraße eben gelassen die 100 Sachen fahren möchtest, dann sind doch in den meisten Fahrzeugen viel zu große Motoren, viel zu viel Antriebsleistung installiert. Und das kann ich auch auf den Maschinenbau natürlich beziehen. Und ein dritter Aspekt, der ist jetzt fürs Auto weniger interessant, aber für den Maschinenbau doch sehr wichtig, das ist die Frage, bewege ich eigentlich das richtige Teil?
Ja, Erklärung bitte.
Also wenn ich zwei Teile aufeinander zubewegen möchte, dann muss ich mich doch fragen, welches sich mit der geringeren Energie bewegen lässt. Mhm. Warum verwenden wir zum Beispiel hydraulische Oberkolbenpressen und pressen nicht von unten? Ganz einfach, weil die Schwerkraft bei diesen Riesengeräten mithilft. Und aus dem gleichen Grund packen wir dann auch noch den Hydrauliköltank oben ins Kopfstück, wenn es nur irgendwie geht. Dann läuft das Öl runter. Das heißt, wir brauchen weniger Energie, um das Gleiche zu erreichen. Und dieses Prinzip, das kann man auf viele andere Probleme im Maschinenbau anwenden. Bewege ich das leichteste Teil, dann nutze ich die Schwerkraft, wo das möglich ist. Ich nutze, wenn ich kann, auch die Massenträgheit und so weiter. Weniger Energie im System bedeutet weniger potenzielle Zerstörungskraft und damit geringeres Risiko.
Ja, okay, weniger Energie heißt natürlich potenziell weniger Kraft, ja. Klingt jetzt noch alles recht theoretisch für mich so. Kannst du mir das ein bisschen an einem Beispiel noch erklären?
Ja, nehmen wir mal sogenannte Montageanlagen, Montagemaschinen, Montageeinrichtungen. Ganz oft pneumatisch angetriebene Bewegungen drin. Aber die Pneumatikzylinder da drin, die sind manchmal unnötig groß. Oder es ist schlicht die falsche Technik, das mit Pneumatik zu machen. Es lohnt sich zu vergleichen, wo zum Beispiel ein elektrischer Servoantrieb energieeffizienter wäre. Wo ich mit weniger Kraftaufwand, mit weniger Energieinvestition das Gleiche erreichen würde. Mhm. Und das bedeutet dann auch in der Konsequenz, dass ich von Finger ab zu Finger blau komme. Mal ganz konkret, dass ich unter die Kraftgrenze von 75 Newton komme und unter die Energiegrenze von 4 Joule Einwirkung auf ein menschliches Körperteil. Wenn ich das schaffe, dann habe ich schon wieder ein Risiko reduziert und das ohne Schutzeinrichtung. Das heißt, ich könnte so eine Montageeinrichtung ohne Schutzeinrichtungen bauen.
Diese Werte, die du genannt hast, sind natürlich in einer Norm definiert, schätze ich mal. Ja,
das ist richtig. Leider sind die ziemlich gut versteckt in der EN ISO 14. 14120 und beziehen sich dort eigentlich auf die Energie, mit der man eine Schutzeinrichtung auf ein Körperteil fahren darf. Aber wenn ich das mit einer Schutzeinrichtung tun darf, wie mit einer angetriebenen Tür, dann darf ich das auch mit einem Montagebalken oder irgendwas tun oder einem Finger, der ein Bauteil halten oder irgendwo eindrücken soll.
Klingt jetzt relativ simpel, aber ich glaube nicht, dass das jetzt überall umsetzbar ist, oder?
Natürlich nicht. Aber das ist ja kein Grund, nicht darüber nachzudenken, ob es nicht in meiner Anwendung vielleicht doch geht. Wir müssen also aus meiner Sicht, statt eine Abwehrhaltung gegen sowas zu haben, einfach mal Fragen stellen, um innovativ zu sein. Und die jungen Leute, die tun das auch.
Fridays für Maschinensicherheit, wie gesagt, ne?
So ist es.
So ungefähr.
16-Jähriger an die Macht.
Grönemeyer freut sich. Zurück zum Thema. Du hast bemängelt die Innovationsfreude in dem Zusammenhang. Was könnte man denn noch Innovatives sich ausdenken, um hier ein bisschen sicherer zu werden und gleichzeitig was fürs Klima zu tun?
Ja gut, ich habe jetzt hier noch ein Sicherheitsthema. Muss diese Mechanik, die ich jetzt hier gerade baue, muss die unbedingt ein Gehäuse haben? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Gehäuse schützen ja vor Zugriff, aber ich benötige dann zum Einlegen und dann Nehmen von Teilen oder für Einstellarbeiten wieder irgendeine Tür, ne, damit ich doch irgendwie hin kann. An mancher Stelle bildet das Gehäuse dann aber mit bewegten Teilen neue Quetsch- und Scherstellen und man könnte vielleicht die Abstände so gestalten, dass diese Quetsch- und Scherstellen wieder verschwinden. Fahre ich vielleicht besser ganz ohne Gehäuse, weil es gelegentlich nur Quetsch- und Scherstellen zwischen dem Gehäuse und eigentlich den bewegten Teilen gibt. Also ich habe sowas zum Beispiel an einer Dosiereinrichtung gesehen. Da haben die Jungs nicht schlecht gestaunt, als ich ihnen gesagt habe, dass die beste Sicherheitsmaßnahme an ihrer Maschine wäre, die Einhausung wegzulassen. Sie irgendwie so reflexartig für notwendig empfunden haben. Und genau das ist vielleicht auch ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Ja? Das Reflexartige in unserem Verhalten loszuwerden. Ah, da ist eine Quetsch- oder Scherstelle, okay, das muss man einhausen. Oder es könnte gefährlich sein, während des Betriebs hier Zugang zu haben. Okay, da müssen wir jetzt einen Lichtvorhang hinmachen. Wir müssen einfach überlegen, ob wir nicht was anderes tun können. Ohne Innovationsbereitschaft werden wir das nicht hinkriegen. Das sehen wir ja an dem ganzen Klimaschutzthema. Ne? Wenn man nicht Umdenken zulässt, andere Ideen zulässt, dann werden wir das nicht hinkriegen. Dieser, ich nenne ihn gern den, das haben wir schon immer so gemacht, Wurm.
Ich kann mir vorstellen, dass das Thema, wie gehe ich neu ans Konstruieren ran mit einer neuen Sichtweise, dass das schon eine eigene Folge für einen Podcast wäre, welche Kreativtechniken es da vielleicht sogar gibt, um sich mal neu mit dem Thema zu beschäftigen. Eben, wie kriege ich meine beweglichen Teile anders auf die Reihe oder wie auch immer. Das ist sicherlich eine große Herausforderung und spannend.
Ja, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren hatte ich das Vergnügen, in einer Firma eine Lautsprecherfertigung anzuschauen und da sicherheitstechnisch ein paar Dinge zu bewerten. Und unter anderem mussten die auf die Kalotten Klebstoff auftragen. Und das war lustig, das haben sie gemacht. Einen Zwei-Komponenten-Klebstoff haben sie aufgetragen aus einer Düse. Und die haben immer diese Auftragsdüse auf und ab bewegt, wenn die nächste Kalotte in die Maschine eingefahren kam. Ist ja klar, ne? Kalotte rein, drehen und runterfahren mit der Düse und auftragen. Und immer wieder gab es Verletzungen durch Einstich in Finger beim Einrichten. Warum? Weil sie das ganze Ding rauf und runter gefahren haben. Ne? Eine riesen Mimik mit der Düse dran. Da hing sogar nicht nur das Geschläuch, sondern der Behälter dran. Und keiner hat das mal in Frage gestellt. Und dann habe ich gesagt, Leute, wie wär's denn, wenn wir einfach nur die Düse und die Düsenspitze rauf und runter fahren und den ganzen anderen Kram, den lassen wir unter der Maschine am Boden stehen. Wir lassen die Düse nur mit Schwerkraft, mit ganz wenig Kraft auf die Kalotte runterfallen und heben sie dann wieder ab. Ne? Gesagt, getan, es war gar nicht mehr möglich, damit in den Finger reinzustechen. Genau das, was du sagst, ne? Mal anders denken, statt, boah, das macht man eben so, das Ding gehört eben genau so. Mal was anderes zulassen.
Ja, ich denke mal, in dem Fall war jetzt ein Blick von außen, wie du ihn dann quasi in Anführungsstrichen mitgebracht hast, sehr hilfreich. Oft steckt man zu sehr in seinem alltäglichen Trott. Zurück zur inhärenten Sicherheit möchte ich jetzt nochmal kommen, denn in der letzten Folge hast du auch davon gesprochen, dass hier auch auch die unter Druck stehenden Medien dazugehören. Worum geht es in diesem Bereich?
Naja, unter Druck stehende Medien, ich meine jetzt Hydraulik und Pneumatik, ne, im Maschinenbau, kann natürlich auch noch was anderes sein, aber diese zwei kommen ja mal hauptsächlich vor. Gut, die bringen drei Gefährdungen mit sich. Also Verletzungen durch Herausspritzen von Flüssigkeiten kann es geben. Ne, wenn es da mit 300 Bar Hydrauliköl aus einem kleinen Loch rauskommt, kannst du dir vorstellen, dass das nicht so gut ist. Ja, das ist wie ein Messer, das schneidet, ne, wie so eine Wasserstrahlschneidmaschine. Ja. Druckwellen können entstehen durch Austreten von Gasen, vor allen Dingen, wenn Behälter bersten. Und dann unerwartete Bewegungen als Folge von Druckunterschieden oder eben auch wieder von Defekten. Ne?
Also das heißt Bewegung von Teilen jetzt in dem Fall, ne, von Komponententeilen.
Genau. Ein Hydraulikzylinder, der sinkt halt plötzlich ab, weil der Schlauch abgerissen ist. Ne? Und diese Risiken kann man durch sogenannte grundlegende Sicherheitsprinzipien beseitigen oder zumindest mal das Risiko mindern.
Klingt dramatisch. Erklär doch mal.
Also ein grundlegendes Sicherheitsprinzip zum Beispiel ist, verwende nur Teile, die den zu erwartenden maximalen Druck aushalten. Also statt nach dem Druckerzeuger, Hydraulikaggregat, ein Druckbegrenzungsventil zu setzen, wähle doch einfach lauter Bauteile aus, die den Nenndruck aushalten. Zweitens, mach den Zustand von drucktragenden Teilen im System deutlich erkennbar. Das würde uns auch viele Unfälle durch Überraschungen ersparen. Na, à la, ups, oh, da war ja Druck drauf, ne? Und dann bewegt sich das plötzlich. Warum? Man hat es einfach nicht erkennen können, weil zu wenig Druckmesseinrichtungen und Anzeigeeinrichtungen installiert wurden. Man hat einfach gespart.
Meine Standardfrage wahrscheinlich schon, gibt es bestimmt eine Normung? Erzähl doch mal.
Klar gibt es Normungen. Da haben wir zum Beispiel EN ISO 44.13 für die Sicherheit in hydraulischen Systemen und die EN ISO 44.14 für Sicherheit in pneumatischen Systemen. Und ich würde auch die sonst so kryptische EN ISO 13.849 Teil 2, also das ist die Schwester von der Performance-Level-Norm, würde ich auch mit dazu nehmen. Die hat Tabellen für sogenannte grundlegende und bewährte Sicherheitsprinzipien. Dort gibt es die auch für elektrische und elektronische Bauteile und auch für mechanische Bauteile, aber eben interessant sind sie auch sehr für hydraulische und pneumatische Bauteile, diese grundlegenden und bewährten Sicherheitsprinzipien.
Die eine kryptisch genannt oder als kryptisch bezeichnet, ist die so schwer verständlich?
Ja, die ist sehr theoretisch gehalten. Aber das gilt jetzt eben gerade nicht für diese Anhänge mit den allgemeinen Sicherheitsprinzipien und mit den bewährten Sicherheitsprinzipien. Die sind sehr konkret in Tabellen aufgelistet für verschiedene Bauteilarten. Man kann die direkt in FMEAs integrieren. Und ich sag mal, wenn man diese ganzen grundlegenden Prinzipien Konstrukteuren an Beispielen lehren würde, dann hätten wir wesentlich mehr inhärent sichere Lösungen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das gibt's auch für die Steuerungslogik in der EN ISO 12100 haben wir da auch ein paar solche bewährte Prinzipien.
Gibt es dafür vielleicht ein Beispiel?
Ja, nehmen wir mal eins, ein ganz einfaches aus der 4413. Hydraulikschläuche sollen nicht direkt an Arbeitsplätzen verlegt sein. Warum nicht? Könnte was rausspritzen. Ne? Und wenn man das nicht einhalten kann, also ich muss den relativ nah am Arbeitsplatz haben, dann sollte man ihn abdecken, anbinden, Abreißsicherungen oder Schutzschläuche installieren. Und man muss dazu sagen, das wird ja oft, wird es dann abgewinkt, wenn man sowas diskutiert. Hydraulikschläuche reißen nicht so oft ab und die platzen auch nicht gerade täglich. Aber ich kann dir sagen, wenn das passiert, dann ist es A, eine echte Sauerei, die richtig viel Geld kosten kann. Und es macht furchtbare Verletzungen und Verstümmelungen, diese Injektionsverletzungen, wo Hydraulik unter die Haut gerät. In der Regel führt das dazu, dass das Körperteil, wo das reingeschlagen gespritzt wird, amputiert werden muss. Das ist halt auch nicht gerade witzig.
Du hast schon gesagt, kryptisch wäre die eine, die 13.8492 und du hast auch andere Normen mal wieder vorgestellt und da gehe ich auch mal wieder davon aus, wie so oft bei Normen, dass die jetzt auch nicht unbedingt sich im Allgemeinwissen von Konstrukteuren und Entwicklern befinden, sondern eher wenig Verbreitung haben oder wie siehst du das?
Also in der Bestsellerliste ist sie sicher nicht drin, diese Normung. Aber das kann man eigentlich für alle Normen sagen. Ne? Ich lese davon so viel, wie ich unbedingt muss. Die ganze Art, wie solche Informationen, solches Wissen präsentiert wird, das ist definitiv aus dem vorigen Jahrhundert. Ich würde sagen, vielleicht sogar aus dem 19. Jahrhundert. Wenn man all das Erfahrungswissen in die Praxis der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts retten möchte, dann muss man dieses ganze Zeug, was in der Normung da versteckt und dokumentiert ist, schnellstens in Wikis packen oder eben mit anderen Wissensmanagement und und Wissensretrieval-Systemen erfassen. Sonst wird das alles untergehen, weil unsere jungen Leute, die sind diese Art von Informationsaufnahme, nimm mal eine Norm und lest das durch, ja, egal wie viel Schmerz es verursacht, die sind das nicht mehr gewöhnt und die sind auch nicht dazu bereit, sowas zu tun und sie haben auch eigentlich recht damit. Wir müssten es halt auch viel praxisnäher unterrichten, das, was da drin steht. Die Normung ist zu sehr, sage ich mal, das Spezialgebiet von einigen wenigen Eierköpfen, ja, die sich damit beschäftigen und das wirkt zu wenig, strahlt zu wenig raus in die Praxis.
Praxis ist bestimmt ein ganz wichtiger Stichpunkt in diesem Zusammenhang. Ich kann mich an die Schul- und Studierzeit erinnern, da hat es mir wahnsinnig geholfen, wenn ich zu diesen theoretischen Ansätzen, die uns da, was weiß ich, in der Physik gegeben wurden, wenn da mal ein praktisches Beispiel kam, wo ich denn das Ganze jetzt eigentlich brauche und anwende und wie. Und mit diesem Bild vor Augen, sage ich mal, für mich war es dann auch viel hilfreicher zu verstehen, warum das jetzt so ist, welche Prinzipien da wirken und so weiter. Und so Beispiele, wie du sie gebracht hast mit den Hydraulikschläuchen und die Gefahren, die davon ausgehen können, wenn ich das doch mal gehört und im schlimmsten Falle sogar miterleben oder sehen musste, dann habe ich dann ganz andere Herangehensweise künftig, behaupte ich mal, als ohne solche Beispiele. Aber Sicherheit ist eben unter Umständen mit drastischen Folgen verbunden und das ist vielleicht manchen nicht immer ganz klar.
Ja, es ist eine Ansammlung vieler Details, ne? So wie die Konstruktion ja an sich, ja, viele kleine Detailideen dann das Geniale einer Maschine oder einer Funktion ausmachen. Bei der Sicherheit ist es nicht ganz so komplex, aber schon auch. Und ohne Ausbildung, ohne Wissen um die Dinge, ohne Weitergabe unseres Erfahrungswissens wird uns das vielleicht wieder verloren gehen, was wir da schon haben.
Lass uns zur inhärenten Sicherheit zurückkehren. Ich denke, die beiden Punkte, die da noch offen gewesen sind, wie zum Beispiel Energieeffizienz bzw. Klimaschutz und auch noch die Frage mit den unter Druck stehenden Medien, haben wir jetzt, denke ich, ausgiebig geklärt. Aber vielleicht magst du es noch mal kurz zusammenfassen aus deiner Sicht.
Ja, inhärente Sicherheit heißt einfach weniger Energie in die Systeme bringen. Denn je weniger Energie da ist, desto geringer ist tendenziell das Verletzungsrisiko, weil du einfach nicht mehr die Kräfte hast, um den menschlichen Körper schwer zu verletzen. Das kann heißen, eine althergebrachte Konstruktion mit der Frage auf den Kopf zu stellen, bewege ich das richtige Teil? Es könnte bedeuten, die Schwerkraft einzusetzen, obwohl man da natürlich auch wieder Vorsichtsmaßnahmen erwägen muss. Es könnte bedeuten, die Massenträgheit zu nutzen. Und das zweite Gebiet, über das wir jetzt heute gesprochen haben, ist die Fluidtechnik. Da hilft nur kompromisslose Verbreitung von Basis-Know-how. Was sind die bewährten Sicherheitsprinzipien? Das muss sauber unterrichtet werden, dann können wir es anwenden.
Das wird das Thema, das hatten wir gerade schon angesprochen. Von daher bedanke ich mich bei dir für diese schöne Zusammenfassung und wünsche dir noch eine gute Zeit. Und wir treffen uns ja bald wieder zum nächsten Maschinensicherheitspodcast, in dem wir anfangen, typische Fragen mal zu klären. Als erste Frage haben wir uns da vorgenommen, mal darüber zu reden, was ist eigentlich der Performance Level. Bis dahin sage ich Tschüss, lieber Matthias, und bis bald. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder 5 Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!